Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema ist wirklich Selbstverwirklichung. Das Schlimme ist, dass die Menschen sich selbst verwirklichen. Und da haben wir eine Welt, wie sie heute ist, nicht wahr? Nun, ich will es ein bisschen positiver nehmen als das. Aber Selbstverwirklichung und Emanzipation ist das Thema für heute Abend. Aber ich anfange, gebe ich Ihnen ein bisschen ältere Weisheit als meine Weisheit. Hören Sie zu, wie das lautet. Hier ist der weiseste Mann, der je gelebt hat auf Erden. Ich sprach zu mir selbst. Auch weise Leute tun das. Es ist sehr nützlich, mit sich selbst zu reden ab und zu. Leute, die das nicht tun, sind oft eingebildet. Aber wenn man mit sich selbst redet, besonders auf dem Tonband, und dann hört, dann nicht wahr, läuft es einem kalt und heiß über den Rücken. Ich spreche aus Erfahrung. Ich sprach zu mir selbst. Also, jetzt wissen Sie, wie es anfängt. Wohlan, versuch's einmal mit der Freude und genieße. Gerade für wen, habe ich gedacht, ist das doch schön, nicht wahr? Versuch's mit der Freude und genieße. Doch siehe, auch dieser Versuch war nichtig. Vom Lachen musste ich sagen, es ist sinnlos. Von der Freude, was schafft sie? Ich sann mir aus, mein Computer reversiert sich sehr oft. Es ist eine Alterserscheinung. Obwohl ich es auch getan habe in meiner Jugend, wenn ich dran denke. Ich sann mir aus, meinen Leib mit Wein zu laben. Doch so, dass mein Verstand in Weisheit die Leitung hätte. Also er hat sich nicht besoffen. Er trank und labte sich, aber er ging nicht zu weit. Er macht es nach Maß. Und nach Torheit zu greifen, bis dass ich sehe, was für die Menschenkinder gut sei zu tun, unter dem Himmel die kurze Zeit ihres Lebens. Und ich unternahm dann große Werke. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich legte mir Gärten und Lusthaine an. Darein pflanzte ich allerlei Fruchtbäume, ich machte mir Wasserteiche, den sprossenden Baumwald, daraus zu trinken. Ich kaufte Knechte und Mägde, zu den im Haus geborenen Sklaven, Herden von Rindern und Schafen besaß ich, mehr als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen. Und ich sammelte mir auch Silber und Gold und die Schätze von Königen in Ländern. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen. Und was die Wonne der Menschensöhne ist, Frauen in Menge. So ward ich groß, größer als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen ist. Da ging ich dran, die Weisheit mit der Torheit und Narrheit zu vergleichen. Er wird dann philosophisch in seinem Alter. Als das Licht die Finsternis übertrifft, der Weise hat seine Augen im Kopf, der Tor geht aber im Finstern. Ach, der Weise stirbt wie der Tor. Und da ward mir das Leben verhasst. Ich war, hat sich alles erlaubt, der gute Mann. Hat sich wirklich verwirklicht. Denn übel erschien mir alles, was unter der Sonne ist. Alles ist nichtig. Und ein Haschen nach Wind. Verhasst wurde mir all mein Mühen, womit ich mich abmühte unter der Sonne. Muss ich es doch einem anderen, der nach mir kommt, überlassen. Und so kam ich dazu. Sind Sie mit mir, lieben Wiener? Hören Sie zu. So kam ich dazu, an allem zu verzweifeln. Nach alledem, was er getan hatte, fing er an allem zu verzweifeln. Mein Leben war mir nur Schmerzen und Verdruss. Und er hatte alles, was das Leben einem geben kann. Und jetzt aus dem Neuen Testament ein Vers, Johannes 12, 25. Wer sein Leben liebt, der verliert es. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es ins ewige Leben bewahren. Und dann die ergänzende Seite von Matthäus 16, Matthäus 16, 24. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mit mir gehen will, der verwirkliche sich selbst. Das ist die Wilder Smithy-Übersetzung. Tut mir leid. Ich lese es jetzt in der richtigen Übersetzung. Wenn jemand mit mir gehen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der wird sein Leben finden. Schön, nicht wahr? Das ist Matthäus 16, 24, 25. Wir beten zusammen. Herr Jesus, ich bitte dich, gib mir Weisheit und Liebe, das zu sagen, was gesagt werden soll. Und öffne du uns den Verstand und die Herzen, dass wir recht hören können, so dass wir zusammen eine glückliche Zeit haben heute Abend. Denn du bist die Quelle der Freude. Sei du mitten unter uns. Amen. Amen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Selbstverwirklichung und die Emanzipation. Ich weiß nicht, was Sie denken, aber ich kenne eine ganze Menge von jungen Männern und jungen Frauen in den Hintertälern in der Schweiz, die ganz gewöhnliche Sennenarbeit tun, dort auf den Alpenmatten. Und wenn man mit ihnen redet, sind sie sehr intelligent. Die lieben ihre Berge da oben und die hüten die Natur und die Natur hütet sie. Aber ich habe mich sehr oft dabei erwischt zu sagen, oh, ich wünschte dieser Mann oder dieses Mädchen, dass sie ein bisschen sich selbst hätte verwirklichen können. Hier mühen sie sich ab mit den Schafen, mit den Zicklein und mit den Kühen. Und die sind gar nicht verwirklicht. Was wäre aus denen geworden? Ich glaube sicher von den vielen, die eben Alphorn spielen, nicht wahr? Sie kennen das, wie das über die Täler dort tönt an einem Abend. 20 Kilometer von uns weg, auf der anderen Seite des Thunersees. Und da fängt es an, diese Naturaltöne, nicht wahr? Wenn man sie hört, denke ich oft, mit so einfachen Mitteln, wenn sie eine Erziehung gehabt hätten wie Mozart dort in Salzburg, was wäre aus denen geworden? Sie haben sich wirklich nicht verwirklichen können. Da sie dürfen nicht denken, dass was ich heute Abend sage, irgendetwas irgendwie so ausgelegt werden soll, dass ein Mensch sich nicht verwirklichen soll. Denn Gott hat uns Gaben in den Computer gegeben, hat uns auch Gaben gegeben, unsere Muskeln. Wir haben einen Körper, Lungen, Herz, alles funktioniert meist gut, nicht wahr? Wenn wir es pflegen, dafür sorgen, dass es richtig gehandhabt wird. Und da kann man so viel aus unserem Leben machen. So viel. Und deshalb, wenn die Politiker aufstehen und sie sagen, ja, wir müssen kürzere Arbeitszeiten haben, wir müssen höhere Löhne haben, damit die Menschen Zeit und Geld haben, Muße haben, sich selbst zu verwirklichen. Ich meine, es klingt sehr gut, bis man es ganz genau unter die Lupe nimmt. Früher hat man gemeint natürlich, dass die Frauen für die drei Ks sind. Sie wissen, was die drei Ks sind. Ist es Ihnen bekannt hier in Wien? Ja oder nein? Ja, einige lachen und einige nicht. Einige gucken verdutzt. Also die drei Ks sind natürlich Küche, Kirche und Kinder. Und die Frauen sollen das übernehmen. Und die Männer, die Herren der Schöpfung, die sollen sich maximal entwickeln in ihrer Freiheit. Nicht wahr, wenn sie nach Hause kommen, finden sie Wiener Schnitzel und Erdbeeren Schlagrahmen. Nicht wahr, zu Hause, dass sie sich richtig entwickeln können und treue Hände sorgen dafür. Ich habe einmal gesehen, oben in einer Sennhütte in der Schweiz, ein rührendes Bild. Aber eine ganz hübsche Frau, so 40 herum, aber sehr schön, hochgewachsen, intelligent. Und ihr Mann hat sich bemüht um die Kühe und all das, was sie da oben in den Sennen tun. Und sie brachte zu ihm raus eine Holzbowle mit Salat und mit Fleisch, mit allerlei guten Sachen drin. Und er war sehr, sehr beschäftigt mit der Arbeit. Und er setzte sich und sie setzte sich zu ihm. Und so ein Liebesbild war das, wie sie ihn bediente. Sie hat selber nicht gegessen, denn sie wollten es schnell machen, weil viel Arbeit war. Und sie hat ihm auf rührende Art und Weise, selbstverleugnend, ihm gedient. Und er war glücklich. Man sah, wie er sie anguckte, nicht wahr? Und sie ihn. Und ich dachte, ja, das ist sehr schön. Die arme Frau, sie opfert sich für den Mann auf. Aber auf der anderen Seite opferte er sich für sie auf. Und die beiden zusammen haben sich in der gegenseitigen Aufopferung sich wirklich verwirklicht. Man sah es an denen. Und da ist es, wo der Haken liegt. Man verwechselt, was wirklich zur Selbstverwirklichung dient. Und es ist sehr oft Selbstüberhebung, der mit Selbstverwirklichung verwechselt wird. Und da hat man es in dem einen ersten Beispiel, das ich Ihnen gegeben habe jetzt. Nun, wenn wir uns verwirklichen wollen, wenn man zum Beispiel die Seele ein bisschen entwickeln will, da geht man zu Yoga, nimmt man Zeit und lernt alles, was die Yogis einem sagen, besonders in Universitätskreisen. Wenn man sich sozial entwickeln will, und emanzipieren will, geht man zu der Gruppendynamik. Man findet ganze Rotten von, entschuldigen Sie, das darf man nicht sagen, von Geschäftsmännern, ich war ganz reiche Direktoren, die großen Bosses, die gehen auf die Hotels in der Schweiz und da lernen sie 16 Stunden am Tag Gruppendynamik, dass sie ihr eigenes Gewissen verlieren und das Gewissen der Gruppe übernehmen. Sie meinen, dass es Selbstverwirklichung ist. Das Dritte ist, wenn man sich wirklich religiös ausbilden will, dann bemühen sich die Jugendlichen besonders mit den Ostreligionen und so entwickeln sie sich religiös. Nun, wissen Sie, man ist heute zu dem Schluss gekommen, dass es aufhören muss mit dem alten Leben, mit der alten Art und Weise zu leben, dass man sich aufopfert in der harten Arbeit, um anderen zu dienen. Was man tut, ist, man erwartet wirklich, was man tat, ist, dass man erwartete wirklich, dass die Menschen nur da waren, zu arbeiten, die Routinearbeit zu tun und an die Selbstverwirklichung außerhalb dieser dienstbaren Arbeit war einfach, man dachte nicht dran. Man arbeitete, mein Vater arbeitete 18 Stunden am Tag, jahrelang, solange ich mich zurückerinnern konnte, war er immer bei der Arbeit. Und an diese anderen Dinge dachte er nicht. Nun, wenn man in der Türkei gewesen ist, wir haben in der Türkei gelebt, meine Frau und ich, die ganze Familie, und da haben wir die schrecklichen Folgen von dieser Idee, der alten Idee, die man heute ablehnen will. Die Frauen dort auf den Dörfern, 10 Kilometer von Ankara, 20 Kilometer von Ankara, die Frauen dort, wenn man ihnen redet, wissen Sie, Sie dürfen nicht denken, dass ich böse bin jetzt. Ich bin es wirklich nicht. Aber man fragt sich, ob Sie Menschen sind oder nicht. Haben Sie gehört? Ob Sie Menschen sind oder nicht. Die haben einen stumpfen Blick und biologisch sind sie entwickelt. Aber sie können weder rechnen, sie können nicht lesen, sie wissen nicht, überhaupt nicht, wie man mit Geld umgeht. Wenn man sie ins Haus nimmt, weil sie um Arbeit betteln, sie sind bitterarm, wenn man sie ins Haus nimmt, wissen sie nicht, was ein Bügeleisen ist. Sie können nicht nähen, sie können nicht Strümpfe stopfen, sie können gar nichts. Wenn sie ins Haus kommen, sind sie wie hypnotisiert vor all den Dingen, die sie sehen, die sie bis jetzt nicht gesehen haben. Die dürfen sich nicht entwickeln. Und das ist ganz bestimmt falsch, denn der Mensch wird fast zu einem Tier, wenn er das tut. Und wir haben ein herzliches Erbarmen mit diesen Mädchen gehabt, denn sie sind so froh, wenn man ihnen zeigt, wie man näht. Oder wenn man ihnen zeigt, was eine Schreibmaschine ist. Oder wie man bügelt. Oder wie man 10 Lire zählt. All diese Dinge, sie sind so dankbar dafür. Aber was einem sehr zuwider ist, ist, dass diese Menschen, diese Frauen, die alles aufgeben, wirklich um ihren Männern zu dienen, sie müssen es auch, die Männer, die gehen raus ins Chai-Haus, in das Teehaus, und da spielen sie von morgens bis zum Abend Karten und trinken Chai, trinken Tee die ganze Zeit. Und die Frauen sieht man draußen, und sie können sie sehen durch die Fenster, auf dem Feld, die schwerste Arbeit, mit dem Baby auf dem Rücken. Nun, ich meine, diese Art und Weise zu leben, dass der Mensch tatsächlich nur arbeitet wie ein Tier, ist sicher nicht richtig. Aber auf der anderen Seite, wenn man sagt, das muss man ändern, wir können das auf verschiedene Arten und Weisen tun. Wir wollen die Routinarbeit und die Schwerarbeit lindern, und wir wollen produktive Arbeit so schnell wie möglich tun, damit wir leben können, ohne dieses Mühsame, das Mühsame, was es gibt um uns herum. Nun, was soll man da tun? Man sagt, also gut, diese Entwicklung, die ich beschrieben habe in der Türkei, war früher mehr oder weniger oder mehr bei uns hier in Europa. Und die Tatsache, dass wir ein bisschen Zivilisation haben, Licht haben, Wasser und Kanalisation, all diese Dinge, hat uns tatsächlich befreit, um uns ein wenig zu entwickeln. Nun, das brachte uns große Erleichterung, und die Menschen hatten Zeit zum Lernen, zum Lesen, zum Philosophieren, zum Denken und auch um Gott zu dienen. Nicht wahr? Das ist alles dadurch gekommen. Nun, was man dann getan hat, man hat diesen Trend weg von der produktiven Arbeit, dass man mehr produziert, als man konsumiert, man hat das so weit gebracht, dass man jetzt es als unser Recht betrachtet, mehr zu konsumieren, als wir produzieren. Und das ist das Wesen des heutigen Sozialismus. Um gewählt zu werden, wenn eine Regierung gewählt werden will, sagt es nur, mehr Lohn, kürzere Arbeitszeit, mehr Selbstverwirklichung, Frauen mehr Rechte, Männer mehr Rechte, Gewerkschaften und all diese Dinge, was eigentlich als Idee, um uns als Menschen zu entwickeln, nicht schlecht ist. Ich meine, ich will diese armen türkischen Frauen nicht so sehen. Das sollte man doch ein bisschen ändern. Und auch bei uns will ich das nicht sehen. Aber wenn wir so weit gehen in diesem Trend, sehen Sie, ich muss ausgeglichen mit Ihnen reden heute. Denn sonst sind Sie mit mir böse, das möchte ich nicht. Wo der Trend hingekommen ist, ist, dass wir das als Recht annehmen, was eigentlich eine Gabe sein sollte, damit wir uns verwirklichen. Und was wir produziert haben, ist den schlimmen Zustand, in dem wir jetzt stecken. Wir als Gesellschaft konsumieren mehr, als wir produzieren. Nun, wenn ich in meiner Familie mehr ausgebe für die Erziehung der Kinder, um selber zu leben, als was ich einnehme, letzten Endes greift der Staat oder die Bank ein, erklärt mich als Bankrott. Und da geht meine ganze Familie flöten und ist auseinander. Nun, was in der Familie geschieht, geschieht auch in der ganzen Gesellschaft. Und Sie haben all diese Jahre mehr konsumiert, als man tatsächlich produziert, mit dem Resultat, dass die Schulden auf der Währung lasten, und die Währung kann die Last nicht tragen. Und wir haben die Inflation und wir gehen kaputt. Letzten Endes rächt es sich, wenn man das tut. Aber die Regierungen spielen immer noch das gleiche Lied, und wer gewählt werden will, sagt, du wirst mehr bekommen und wer mehr weniger tun, und es wird gut gehen, es wird weitergehen in der Zukunft wie in der Vergangenheit. Nun, diese Art und Weise, sich zu verwirklichen auf Kosten anderer, dass die Währung kaputt geht und sie ihr Vermögen verlieren, bringt Frustrierung. Das bringt nicht wahre Selbstverwirklichung. Das sehen wir als die Ganzheit in unserer Zivilisation heute. Die Selbstbefreiung, die Selbstverwirklichung muss andere Wege gehen als diesen Weg. Und das gehört zum zweiten Teil dessen, was ich sagen will heute Abend. Jetzt will ich Ihnen einige Beispiele geben. Denn Theoretisieren und Philosophieren ist nicht gut aus dem Mund eines Wissenschaftlers. Die Wissenschaftler sind schlechte Philosophen, wie Sie alle wissen. Alle Philosophen wissen das auf alle Fälle. Nun, ich gebe Ihnen jetzt einige Beispiele, wie das sich auswirkt, wie die Menschen, als es ihr Recht nehmen, sich selbst zu verwirklichen. Ich war vor einigen Monaten in einer norddeutschen Universität. Und diese Universität ist 100%, wo man sagen 99,9% marxistisch. Also rot, sehr sozialistisch und sehr für die Befreiung der Menschheit, dass man Rechte hat und keine Pflichten. Sie wissen, wie es geht. Und wir wurden eingeladen, die Marxisten kamen haufenweise zu hören über die Themen, die ich genommen habe. Sozialistische Themen habe ich gewählt für die. Und es ging rege und auch in ganz großer Freundlichkeit mit großem Humor zu. Und dann kann man weiterkommen, nicht wahr, wenn es so ist. Nun, wir wurden eingeladen zu einem Studentenehepaar. Nun, Studentenehepaare sind eine interessante Spezies. Sie waren in den Anfangssemestern, sie waren liebe Leute, und sie hatten sich auch zu Christus bekehrt. Sie waren Christen geworden. Und sie haben mitgeholfen, diese Dinge, diese Vorträge, die ich dort hielt, sie haben mitgeholfen, sie zu organisieren. Und da wollten sie uns ehren. Und sie haben uns ein Essen gemacht. Und wir gingen hin, und sie waren in Anfangssemestern, wie gesagt. Und dann fing die Frau an, meine Frau zu klagen. Sie waren erst ein Jahr verheiratet vielleicht. Sie klagte meiner Frau ihre Not. Sie sei in Erwartung. Nun, das haben wir gewusst. Aber wie man antwortet, ist ja immer schwer, in solchen ehrlichen Sachen etwas zu sagen, nicht wahr? Ein Mann wagt nicht, den Mund aufzumachen. In dem Fall, aber meine Frau hat es getan. Und das war richtig so. Sie sagte, wissen Sie, es ist so. Ich bin in meinen Anfangssemestern und ich bekomme jetzt ein Baby in 2-3 Monaten. Dann, wer wird das Paket übernehmen? Ich will studieren. Nun, sie war schon behindert durch die Schwangerschaft, nicht wahr? Und der Mann war ein ganz lieber Kerl. Er war auch gläubig, junggläubig, ganz feiner junger Mann. Und er war auch am Anfang seines Studiums und er hat herumgepuzzelt, nicht wahr, mit Aufwasch und mit Wäschewaschen und mit allen Einkäufen. Und er hat seine Frau geschont, wie ein junger Ehemann das tun soll. Und wissen Sie, was ihn unglücklich machte? Er hat wirklich getan, sie aufgeopfert, alles getan und noch dazu die Vorträge organisiert und all das. Wissen Sie, was ihn unglücklich machte? Das wissen Sie doch, dass seine Frau so unglücklich war. Er wollte doch eine glückliche junge Frau haben. Und hier war sie und sagte, also du kriegst das Baby nicht. Ich kriege das Baby. Ich muss nachher die Windeln waschen. Heute schmeißt man sie weg, nicht wahr? Aber ich muss alles tun, was nötig ist. Und wer wird eben das Babysitting? Sagen Sie Babysitting hier? Also wer wird für das Paket sorgen, wenn ich studieren gehe? Ich kann mich nicht mehr verwirklichen. Denn meine Verwirklichung ist das Studium. Nun, man kann es verstehen. Wenn man in die Universität gegangen ist zu studieren, will man es fertig machen. Nun, Sie haben das Geschenk einer Schwangerschaft bekommen und da war ein Strich durch ihre Rechnung und das Ergebnis war, dass sie nicht mehr tun konnte, was sie wollte. Und was sie wollte, war sich selber verwirklichen durch das Studium. Und sie verwechselte gerade das Studium und Selbstverwirklichung mit wirklicher Verwirklichung, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Und das Ergebnis war, dass sie vollkommen unglücklich war. Da habe ich gesagt zu den beiden, meine Frau hat es auch bestätigt, wissen Sie, eine Gabe Gottes in der Schwangerschaft ist sicher die beste Methode für sie beide, sich als Eheleute zu entwickeln. Und freuen Sie sich, auch wenn es nicht Ihr Weg ist, freuen Sie sich, dass Gott das so ist, auch wenn Sie es nicht verstehen. Denn alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben, die nach seinem Vorsatz berufen worden sind. Tun Sie das. Und das ist, was Sie eben nicht tun konnten. Denn Sie hatten Ihren Weg fest vorgeschrieben, was Gottes Weg ist mit Ihnen. Wenn Gott einen anderen Plan wählt, sind sie mordsunglücklich. Geht es ihnen auch so? Haben sie andere Wege gehen müssen, als sie gewählt haben? Wenn sie imstande sind, sich so zu entwickeln, dass sie sagen, der Vater weiß, und der Vater liebt mich und schenkt mir das, was gut ist für mich, wäre diese Art von Selbstentwicklung, Selbstrealisierung zu einem Segen gewesen, statt zur Frustrierung. Denn der Mann war wirklich der Unglücklichste von den beiden, denn er wollte seine Frau glücklich machen. Und siehe da, das Kind machte einen Strich durch die Rechnung, statt dass dadurch die Rechnung aufging. Also das ist Exempel Nummer 1 für Sie. Die Frau, indem sie meinte, sich selbst entwickeln zu müssen, hat nicht erkannt, dass Gott andere Methoden hat, einen Menschen charakterlich zu entwickeln, als der Mensch denkt. Davon bin ich überzeugt in meinem Alter. Und das ist ein Exempel. Wenn man das nicht tun kann, dann ist das eine Methode, sich selbst nicht zu entwickeln. Exempel Nummer 2. Wir waren in Norwegen. Da habe ich ziemlich enge Verbindungen zu den Universitäten dort oben. Und die Norweger sind sehr nette Leute. Nun, wir sind eingeladen worden, in der Universität von Oslo Vorträge zu halten. Und ein Ehepaar hat uns eingeladen, bei sich zu wohnen. Die Hotels waren etwas teuer. Und sie haben uns eingeladen und wir dachten, es ist nett, bei christlichen Leuten, gläubigen Leuten zu wohnen. Gut, wir nehmen die Einladung an. Die waren beide Dozenten an der Universität. Die Frau, eine typische norwegische Frau, und der Mann, typische Norweger, nicht wahr? Gingen ins Haus und sie hatten auch ein Paketel. Das Paketel war ein Bub und der Bub sah wirklich merkwürdig aus. Nun, wir sind Connoisseure von Kindern, nicht wahr? Wir haben 4 selber und sind 23 Mal mit den 4 Kindern umgezogen und so wissen wir ungefähr, wir sind Connoisseure von Babys und von Kindern. Nun, wir gucken uns dieses Kind an und es hat einen merkwürdigen Blick. Es war normal, absolut. Es guckte nicht schief oder so etwas. Aber wissen Sie, hören Sie zu, was ich sage. Es sah ungeliebt aus. Es sah ungeliebt aus. Wenn Sie eine Frau auf der Straße sehen, der Augen im Kopf hat, kann sehr oft sehen, ob das eine Geliebte ist, ich meine eine geliebte Frau, oder ob sie, sehen Sie, das sind die Tücken der deutschen Sprache, die ich erlernen musste. Aber man kann sehen, wenn sie geliebt sind, als Frau, und man kann sehen, wenn sie es nicht sind. Ich habe sehr oft mit meiner Frau gesagt, was sagst du zu dieser, die da drüben steht? Nicht wahr? Wie Männer mit ihren Frauen reden. Und meine Frau kommt oft mit der Antwort, sie sieht aus, als ob sie großen Kummer hat. Vielleicht ist sie geschieden. Man kann sehen. Und dieses Kind so sah aus. Sah so aus. Ich habe gesehen, dass die Frau, sie war Dozentin an der Universität und der Mann war Dozent da, beide sehr tüchtig, beide christlich und sie hatten dieses Kleinkind. Aber wissen Sie was? Ich habe nie gesehen, dass das Kind auf dem Schoß der Mutter saß. Immer auf dem Schoß des Vaters. Merkwürdig. Wenn etwas fehlte, lief es immer zum Vater und nicht zur Mutter. Ich habe nie gesehen, dass sie dem Kind irgendwie eine Liebkosung ausgeteilt hätte. Nur der Vater. Und der Vater hat einen Haushalt auch gemacht. Väter sind sehr gut mit diesen Dingen heute. Ich muss mich sehr oft schämen, nicht wahr, dass ich so schlecht bin in diesen Dingen. Aber er hat wirklich mich sehr beschämt. Jeden Tag wurde das Kind irgendwo zu irgendeiner Familie genommen und dort deponiert für den Tag. Es war zu jung, um Schlüsselkind zu sein, aber Sie wissen, was ich meine. Und jeden Abend um 6, 7 Uhr, als sie zurückkam von der Universität, wurde das Kind dann geholt und in sein Zimmer und Bett gedumpt, wie wir auf Englisch sagen. Also einfach deponiert. Es war überhaupt nichts. Da habe ich ein bisschen mit denen gesprochen. Und es stellt sich heraus, dass das Kind die Entwicklung, die Emanzipation der Frau im Wege stand. Die Frau wollte Professor werden, Professorin werden. Und das Kind stand ihr im Wege. Und der Mann wollte eine liebende Frau haben und eine liebende Mutter. Er wollte keine Dozentin zur Frau haben, wissen Sie. Er wollte eine Frau haben. Und hat eine Dozentin bekommen. Sie dürfen nicht meinen, dass ich böse bin. Aber ich bin's wirklich nicht. Nur versuche ich so. Also ich bin's. Entschuldigen Sie, meine Frau ist da. Sie hat einen Herrenschnitt. Also Herrenschnitt, sehr schön bei Herren, nicht wahr? Aber sie hatte eigentlich schöne Haare. Aber ganz abgeschnitten, weil es zu viel Mühe war, nicht wahr? Und da ihr ganzes Leben war darauf gerichtet, dass sie Professorin wird an der Universität da. Die beiden waren sehr tätig im Glauben, aber beide vollkommen frustriert. Wenn sie einen Haushalt betreten, und ich muss sehr viele Haushalte betreten, merkt man die Atmosphäre eines Haushaltes. Der Mann hatte wiederum eine unglückliche Frau. Sie hat von ihm das Paket bekommen. Damit war ihre Karriere sozusagen futsch in ihren Augen. Statt dass sie gelernt hätte, das zu tun, was jede Mutter tun wird, das Kind zuerst zu nehmen als eine Gabe Gottes, hat sie das Kind als ein Hindernis aufgefasst. Und die beiden haben versucht, jetzt hören Sie zu, was ich zu sagen habe, die beiden haben versucht, sich selbst zu verwirklichen, und dabei haben sie die Kindheit des Kindes verwirkt. Verstehen Sie, was ich da meine? Um sich selbst zu verwirklichen, geschah es auf Kost der Kindheit des Kindes. Es war ein niedliches Kind, aber hat überhaupt keine kindlichen Freude gehabt. Gar nicht. Sah aus wie ein altes Mendel, statt wie ein Kind, das lachen kann und Kind sein. Nun, ich sage nichts dagegen. Die Frau wollte sich verwirklichen. Aber in Wirklichkeit, wenn wir uns verwirklichen auf Kosten anderer, was in beiden Fällen der Fall war, ist es eine Verwirklichung auf Kosten der Selbstüberhebung. Auf Kosten der kommenden Generation. Wenn man sich selbst verwirklicht, muss jemand es bezahlen. Und wenn wir darauf bestehen, dass wir es nicht bezahlen, dann bezahlt es das Kind selber. Und das Ergebnis war Frustration und nicht Lust. Man hätte gemeint, dass diese beiden Ehepaare, die ich besprochen habe, sie hatten alles materiell gesehen, was man braucht, hätten glücklich sein. Wenn die Türken solchen Reichtum gesehen hätten, was wären sie glücklich gewesen. Aber beide Ehepaare gedämpft, weil sie versucht haben, sich zu verwirklichen auf Kosten anderer. Die Frauen auf Kosten des Mannes, Mann vielleicht nach seiner Art auf Kosten der restlichen Familie. Nun habe ich ein drittes Beispiel, da bin ich fertig mit diesen Beispielen. Es gab, ich kannte sie nicht, aber ich habe die Details drüber. Es gab ein Ehepaar in Amerika vor 2 Jahren und ehe sie heirateten, haben sie sehr lieb gehabt und sie haben abgemacht, dass wenn sie heiraten, sie wollen eine 50-50-Ehe machen. No, sie wissen, was eine 50-50-Ehe ist. Also der Mann hat keine Privilegien, die Frau hat keine Privilegien. Wenn du heute den Aufwasch machst, mache ich den Aufwasch morgen. Wenn du heute die Windeln wäschst, nicht wahr, dann mache ich sie morgen. Oder also 50-50-Ehe. Nun, nach einiger Zeit in dieser 50-50-Ehe geschah es, dass sie es nicht arrangieren konnten, dass sie 50-50 ein Baby bekommen können. Und da ist die Frau überrascht worden, dass das nicht möglich war. Und auf einmal entdeckte sie sich in anderen Umständen. Nun, sehr schön. Da gab es eine Auseinandersetzung. Ich bin übervorteilt worden. Du kannst nicht 50-50, du kannst das nächste nicht bekommen. Ich muss die ganze Last auf mich nehmen. Und eine Last ist es. Ich meine, denken Sie nicht, dass ich drüber lache. Wir haben 4 Schwangerschaften bei uns gehabt. Und wenn man 23 Mal zur gleichen Zeit umgezogen ist, ist es schon eine Last für eine Frau. Besonders, wenn sie Krampfadern hat und all die Krankheiten von einer Schwangerschaft. Nun, die haben dann eine Auseinandersetzung gehabt, diese beiden 50-50-Eheleute. Und der Mann hat gesagt, also gut, es tut mir sehr leid. Ich bin privilegiert und du nicht. Und der Mann war Arzt und sie war Ärztin. Also ideal. Wir haben dann abgemacht, Sie wissen nicht, was kommt, warum lachen Sie schon? Wir haben dann abgemacht, dass wenn die Frau die Schwangerschaft zu Ende trägt, also das Kind austrägt, dann sollte der Mann das Kind stillen. Ja, warum lachen Sie? Das lässt sich sehr leicht machen heute. Er hat dann, als das Kind da war, sich die Spritzen gegeben von den Hormonen. Und siehe da, die Frau gab sich selbst die Spritzen, um die Milch abzustellen. Und der Mann stellte die Milch an und da fing er an zu laktieren, die Laktation zu machen. Und siehe da, er hat das Baby gestillt. Nun, liebe Freunde, was sagen Sie dazu? Meinen Sie, dass das Selbstverwirklichung ist? Sowas, dass man eine 50-50-Basis hat in der Opferbereitschaft in so etwas. Also ich bin leider nicht der Überzeugung, dass das eine gute Lösung ist. Denn wer versucht, nur seine Rechte zu behalten und kein Opfer auf sich zu nehmen, der wird nie lernen, was es heißt, sich selber zu verwirklichen. Wer nicht bereit ist, wie ich gelesen habe in der Heiligen Schrift, wer nicht bereit ist, Opfer auf sich, das Kreuz auf sich zu nehmen, der kann Jesus nicht nachfolgen. Und Jesu Nachfolge bringt Opfer mit sich. Opfer der schwersten Sorte. Und die Selbstverwirklichung hängt zusammen mit dieser Opferbereitschaft. Nun, die Schwierigkeit in dieser ganzen Situation ist die, dass man meint, dass wenn man sich gegen alle Gesetzmäßigkeiten der Physiologie sich durchsetzen kann, wie in diesem 50-50, in diese 50-50-Ehe, dass man dadurch dann Glück erreicht. Jeder Mensch will glücklich sein. Und jeder Mensch sagt, wenn ich Opfer auf mich nehme, dann werde ich nicht glücklich. Und das ist die Unwahrheit unserer heutigen Generation. Dass man nicht bereit ist, etwas auf sich zu nehmen, was andere Leute dann vielleicht nicht auf sich nehmen können. Das ist, was der Grundfehler ist in dieser Selbstverwirklichung. Wenn die Selbstverwirklichung auf der Basis, auf den Kosten anderer, wo wir sagen, der Kinder oder des Ehepartners oder des Bosses in der Fabrik oder des Arbeitgebers, Arbeitnehmers ist, dann kommt die Frustration. Aber wenn man Opfer auf sich nehmen kann, dann ist das der Weg zur Selbstverwirklichung und zu Lust und nicht zu Unlust. Die Schwierigkeit ist die, je mehr wir uns erzwingen in der Meinung, dass es Selbstverwirklichung ist, je mehr wir erfahren, dass die Lust zu Unlust wird. Klingt das Ihnen bekannt? In der Meinung, dass beide dann sich selbst verwirklichen und das Ergebnis war Unlust. Lust, die erzwungen ist, verwandelt sich im Nu in Unlust. Und das Problem der heutigen Politiker ist, sie haben mehr und mehr versprochen, gegen immer weniger, dass man mehr konsumiert, als man produziert. Und das Ergebnis ist, genau wie in diesen beiden Ehen, das Ergebnis ist ganz klar, dass die Leute voller Unlust sind. Man sagt es mit einem anderen Wort heute. Man sagt, sie sind entmotiviert oder sie sind frustriert. Und die Frustrierung und die Entmutigung kommt von dem Jagen nach Lust. Und ich meine das gar nicht böse. Ich meine rein, dass man Freude und Glück und all das hat, wonach man sich sehnt, weil wir gebaut wurden vom Paradies. Und man hat kein Paradies. Und wenn man versucht, das Paradies zu erzwingen, wo keine Opfer und keine Tränen sind, dann ist das Ergebnis das, was ich gesagt habe. Nun, ich will das alles zusammenfassen in dem Wort von Salomo, das ich gelesen habe. Salomo war ein sehr weiser Mann. Und er wollte fröhlich, glücklich und selbstverwirklicht sein. Und er war weise genug, auch wenn er die Freuden von Alkohol genoss, dass er nicht zu viel nahm. Er hatte sich in Disziplin. Er sagte, ich machte mich nicht betrunken, dass meine Weisheit von mir wich. Das habe ich nicht getan. Also er war maßvoll in seinem Sehnen nach Lust und Freude. Nun, was er getan hat, er sagte, ich tat zuerst alles für mein Auge. Nun, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Auge für mich ist ein sehr wichtiger Teil meiner Freude. Ich sehe so furchtbar gern die Natur, die Berge, den Flieder, die Pfingstrosen, die Gänseblümchen, die aus dem Rasen lachen, einem entgegenlachen. Macht es Ihnen nicht Freude, wenn Sie sehen? Mir macht sehr viel Freude. Und ich sehe die Lust meiner Augen gern. Das macht mich wirklich froh. Und Salomo hat gesagt, gut, ich mache alles für mein Auge. Ich baue Gärten, ich baue Teiche, ich baue Haine, ich baue Wälder. Alles, was mein Auge wollte, das habe ich getan, um mich selbst zu verwirklichen. Lustgärten und alles. Und als er fertig war mit dem, sagte, mein Auge wurde nie satt. Kennen Sie das? Man guckt an, mit der Zeit wird man nicht satt. Das Auge wird müde. Wenn Sie reisen, durch die Wälder reisen heute, nicht wahr, nach 8 Stunden Reisen, wo alles vorbeiflitzt, ist das Auge müde. Und er sagt, das hat mich nicht befriedigt. Ich freue mich über diese Dinge, aber Dauerbefriedigung geben sie nicht. Dann hat er gesagt, für das Ohr. Er liebt Musik und machte Psalmen und die Musik dafür. Und er sagte, er schaffte sich Sänger und Sängerinnen an und hörte das, bis es ihm zum Hals raushing. Machte ihm gar keine Freude mehr. Geht es Ihnen auch so? Nun, ich muss Ihnen sagen, dass ich eine sehr gut entwickelte Nase habe. Ich bin als Organiker ausgebildet worden vor einigen Jahren, die ich nicht nennen will, vor Ihnen heute Abend. Aber meine Nase wurde dadurch sehr stark entwickelt. Wenn ich durch den Garten gehe jetzt, ich bin ja der Promenadestraße da, und der Flieder, besonders abends, ist doch wunderbar, nicht wahr? Aber versuchen Sie, die ganze Nacht bei dem Geruch, bei dem Duft zu bleiben. Sie bekommen Kopfweh davon, nicht wahr? Es ist einem zu viel. Es befriedigt einen nicht, es sättigt einen nicht. Und es heißt, dass er frustriert wurde am Ende. Und das sind die Freuden des Leibes, die wir wirklich haben zu unserer Freude und zu unserer Befriedigung, aber die keine Dauerbefriedigung geben. Dann sagt er, als er älter wurde, dann tat er alles für seine Intelligenz. Er sorgte für Weisheit, er sorgte für Bücher, er machte mächtige Bauwerke und alles, was ein intelligenter Architekt und Baumeister tun kann. Und wissen Sie, was er gesagt hat, nachdem er all das getan hat? Ich hasste das Leben. Ist es nicht schrecklich? Ich weiß es nicht. Lesen Sie die Werke von Arthur Koestler. Er hat hier in Wien studiert. Er ist ein atheistischer Jude gewesen. Und zur Zeit von den Nazis ist er dann nach England geflüchtet. Und ist ein äußerst intelligenter Mann. Was der Arthur Koestler nicht kennt, das kennt kein anderer, nicht wahr? Er war phänomenal in seiner Weisheit. Und wenn man ihn etwas fragte, hatte er auch Freude, es auszulesen. Das beste Buch, das ich von ihm gelesen habe, war The Ghost in the Machine, der Geist in der Maschine. Wie er eben die Struktur der Menschheit, die Maschine des Lebens und des Geistes drin. Ein hervorragendes Buch. Und da war ich vor einigen Wochen unterwegs, dann habe ich ganz per Zufall das Radio angemacht. Dann wissen Sie, was ich höre? Arthur Koestler und seine Frau, 77 Jahre alt, hassten das Leben. Und die Putzfrau kam am Morgen rein, in London, wo sie gewohnt haben, und fand die beiden Leichen auf dem Bett, beide vergiftet. Sie haben das Leben gehasst. Und er hatte alles. Der war angesehen, der hatte Geld genug, der hatte Intelligenz genug, der hatte Erfolg. Alles, was man wünscht. Und das hat er nicht. Nicht. Die Befriedigung hat er nicht gefunden, die er gesucht hat mit all seinen, mit all seinem Suchen, mit all seiner Arbeit. Die Sache ist die, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Lust und die Freude, ich meine nicht böse Lust, ich meine richtige Lust, also Freude, dass sie sich furchtbar leicht umwandelt in Unlust. Und Problem Nummer eins unserer heutigen Gesellschaft ist Unlust. Man kann die Studenten nicht bewegen, Freude zu entwickeln für ihre Arbeit. Und ich spreche als, ja, 45 Jahre als Professor gehabt, meist in Amerika, aber auch hier in Europa. Und ich weiß, was ich sage. Warum ist das so? Dass alles, was wir tun, um uns selber zu verwirklichen, wandelt sich um in Unlust. Und ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel. Und ich habe nur zwei Beispiele heute Abend, um Ihnen das klarzumachen. Dies ist das erste Beispiel. Wie die Unlust, wie die Lust bei der Selbstverwirklichung sich verwandelt in Unlust. Kennen Sie die Geschichte des Luzifers? Nun, Luzifer war der oberste Engel Gottes, ein erschaffenes Wesen, ein ewiges Wesen, erschaffen zu der Verwaltung des Kosmos Gottes. Er war der Lichtträger, der Luzifer Gottes. Und er hatte in seiner Situation die höchste Selbstverwirklichung, die ich geben kann. Gott hat ihm das ganze Universum gegeben, um zu verwalten und drüber zu wachen. Und wissen Sie, was es heißt von ihm? Er wollte das sein, was er nicht war. Er wollte Gott sein und war es nicht. Und das Ergebnis, dass er versuchte, das zu sein, was er nicht war, wandelte den Gesang des höchsten Gottes in einen Teufel. Er meinte, wenn ich Gott werde oder wie Gott werde, dann werde ich befriedigt sein. Wir setzen uns auch gewisse Ziele vor Augen und meinen, wenn wir es haben, dann werden wir befriedigt sein. Täuschen Sie sich nicht, werden Sie nicht sein. Der Teufel war auch nicht befriedigt von diesen Dingen. Und letzten Endes war er so unbefriedigt, dass er hingegangen ist zu Adam. Dann hat Adam das versprochen, was ihn selber so unbefriedigt gemacht hatte. Hat gesagt, Gott weiß, an dem Tag, wo du von dem Baum isst, dann wirst du sein wie Gott. Er selber wollte sein wie Gott und war total frustriert und Teufel geworden. Und er kommt und gaukelt das dem Adam vor und sagt, wenn du das erreicht hast, dass du Erkenntnis des Guten und Bösen hast und wie Gott bist, wirst du zufrieden sein. Und er wusste, dass er selber nicht war. Und so geht der Betrug weiter. Und so verspricht man uns, wenn wir eine 10% Lohnerhöhung bekommen, nicht wahr? Und 10% besseren Lebensstandard haben, dann werden wir befriedigt sein. Wir werden uns selber verwirklicht sein. Ist die größte Lüge, die es gibt. Es ist nicht wahr. Und Satan hat das nicht gelernt. Und was da propagiert wird unter uns, ist, wenn du dies, das und jenes hast, und das heißt, mehr hast von diesem jenem, dann wirst du zufrieden sein, dann wirst du selbstverwirklicht sein. Es ist nicht wahr. Das geschieht nicht. Das ist das erste Beispiel, das ich Ihnen geben wollte. Und das zweite Beispiel ist ein Beispiel, das Sie hier in Wien alle kennen. Ich weiß es nicht. Ja, sicher kennen Sie es. Mutter Teresa. Sie kennen alle Mutter Teresa, nicht wahr? Die diesen Nobelpreis bekommen hat. Nun, in England gibt es den Herausgeber von Punch. Und Punch ist die Witzzeitschrift. Und Punch ist eine sehr gute, oder war eine sehr gute Zeitschrift. Die Witze sind sauber und sie sind sehr, sehr gut. Wenn Punch kam, früher, als ich jünger war, war ich nicht zu finden, einen Tag, bis ich Punch gelesen hatte, nicht wahr? Und Malcolm Muggeridge war der Herausgeber. Und wissen Sie, was passiert ist bei dem Mann, der die Witzzeitschrift ausgab? Malcolm Muggeridge war so deprimiert. Der Editor von der Witzzeitschrift konnte nicht lachen, dass in seiner Depression er das Heil in Jesus gesucht und gefunden hat. Malcolm Muggeridge ist einer der bekanntesten Christen in England geworden. Nun, Muggeridge wurde hingeschickt nach Indien zu Mutter Teresa, kurz nach seiner Bekehrung. Und er sagte zu sehen, wie eine intelligente alte Frau, alte Dame, es vorgezogen hat, sich selbst so zu verleugnen, mit diesem Gestank dort, wo die Leute vor ihrer Haustür jeden Abend, jede Nacht sterben und abgeholt werden per Lastauto am Morgen, wo sie vor Hunger sterben, vor Krankheit sterben und in diesem Dreck dort in Indien, wie sie da steht und diesen Leuten 18 Stunden am Tag dient. Das muss man gesehen haben, wenn man eine erfüllte Frau sehen will. Haben Sie es? Eine erfüllte Frau. Wenn Sie das sehen wollen, sehen Sie Ihre Methodik an. Sie hat die Einstellung bekommen, dass wenn man selbst sich verwirklichen will, gibt es nur eine Methode, anderen zu helfen, sich selbst zu verwirklichen. Das ist ein einfaches Geheimnis. So einfach, so naiv, so simpel ist das. Und doch so schwer und profund. Indem diese alte Dame all diese schrecklichen Dienste, diese schrecklichen, unangenehmen Sachen auf sich nahm, und zwar freiwillig, indem sie sich selber verleugnete, gewann sie ihr Leben. Und das ist das Wesen des Evangeliums von Christus. Denn es ist das Wesen von Christus. Sehen Sie, Christus, der Messias, der Herr, die zweite Person der Trinität, der Dreifaltigkeit Gottes, hatte die Herrlichkeit Gottes zu seiner Rechten. Er sagt, Vater, in dem hohenpriesterlichen Gebet, gib mir das, die Herrlichkeit, die ich hatte bei dir, ehe die Welt anfing. Gib mir diese Herrlichkeit, diese Schönheit, dieses Wunderbare. Und dann, hören Sie zu, dann, obwohl er das hatte, verleugnete er sein Wesen als die zweite Person der Gottheit selber. Und aus Liebe
zu uns, die wir zu vergleichen sind mit diesen armen Indern, denen Mutter Teresa dient. Er kam runter zu dienen und opferte sein Leben auf, um sie zur Selbstverwirklichung zu bringen, dass wir nicht verloren gehen. Jesus ist gestorben, auch dass alle, die an ihn glauben, sich ihm anvertrauen, ihn wiederleben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Jesus, der Höchste, wählte den Weg nicht der Selbstverwirklichung, wie ich das fälschlicherweise übersetzt hatte, wie ich das gelesen habe vor einigen Minuten, sondern er wählte den Weg der Selbstverleugnung. Verstehen Sie den Unterschied? Wenn wir darauf bestehen, dass wir uns selber verwirklichen, geschieht das sehr leicht in dem Sinne, dass wir uns selbst überheben. Der Teufel hat das getan, er wollte Gott gleich sein. Adam und Eva haben das getan und sie meinten, sie würden dann Gott gleich sein, weil der Teufel es ihnen sagte. Und das Ergebnis von Selbstüberhebung ist Unlust. Jesus dagegen, er kam herunter von der höchsten Throne Gottes und kam zu unserem Stall, zu unserem Dreck, zu unserem Unglück auf Erden, zu ihnen, wo sie sind, und sagte, ich gebe mein Leben hin als Opfergabe für viele. Wissen Sie, was das Resultat war dieses Weges der Selbstverleugnung? Das Resultat war, dass Gott ihn erhöht hat über alles, was auf Erden ist, über alles, was im Himmel ist, und alles, was unter der Erde ist, noch dazu. Denn ein Mensch, der bereit ist, sich selbst aufzuopfern, dass andere sich verwirklichen, dass ich mich verwirklichen kann, das ist der Mensch, der seine eigenen Fähigkeiten wirklich verwirklicht bekommt. Das nennt man in der Psychologie, die Psychologie und die Psychiatrie kennt das. Die sagen, dass wenn ein Mensch, wollen wir sagen, aus Liebe zu irgendetwas, wollen wir sagen, ein Mann, aus Liebe zu einer Frau, die aus irgendwelchen Gründen er im Augenblick nicht haben kann, wenn er sagt, also gut, ich darf das nicht, ich kann das nicht, ich verleugne mich selbst, ich tue das nicht, ich kann es nicht, ich will es nicht, ich darf es nicht. Wissen Sie, was die Psychiatrie sagt? Dass die Gaben, die in einem solchen Menschen sind, der fähig ist, sich selbst zu disziplinieren und zu verleugnen, diese Gaben werden sublimiert. Und sie fließen über in eine Übermenge von anderen Gaben. Jesus, durch das, was er litt, im Gehorsam zu Gottes Weg mit ihm, um uns zu erretten, durch das, was er litt, lernte Gehorsam. Selbst der Sohn Gottes musste Gehorsam lernen. Sagen, also das ist der Weg. Das ist der Weg Gottes, der mir vorgeschrieben ist. Und ich lerne Gehorsam. Nun, ich habe Ihnen gestern gesagt, ich sagte, ich würde eine Serie hier geben. Ich habe Ihnen gestern gesagt, dass Gott seinen Geist gibt, denen, die ihm gehorsam sind. Und das Werk Gottes, dem wir gehorsam sein müssen und wollen, das Werk Gottes ist dem Sohn Christus zu vertrauen. Dies ist das Werk Gottes, der an den Sohn glaubt, sagte Jesus selber, von sich selbst. Und wenn, ich habe Ihnen gesagt, dass das, was die Verbindung von meinem Geist mit Gottes Geist unterbricht, ungehorsam ist. Ungehorsam. Dass man nicht gehorcht. Nun, Jesus hat dem Weg Gottes, ist dem Weg Gottes gehorcht.
Und das Ergebnis war, dass sein Geist wieder vereint wurde mit dem Vater nach der Kreuzigung.
Und Jesus ist König des Kosmos geworden. König. Er herrscht über alles, was im Himmel, auf Erden und der Erde ist. Als Ergebnis von dieser Sublimierung, von der ich gesprochen habe, dass ein Mensch bereit ist, seinen Weg zu gehen.
Jetzt absolut fertig mit dem Schlussexempel, das ich Ihnen geben muss. Es ist wirklich das Letzte.
Meine Frau hatte eine Großmutter.
Und sie hieß Großmutter Urban. Und sie war eine große Frau. Und sie hatte leuchtende Augen und eine ganz zarte Haut. Und sie war überhaupt eine leuchtende Person. Sie war gerade dabei, das fünfte Kind zu bekommen. Und da bekam sie die Nachricht aus Rumänien, dass ihr Mann ganz plötzlich an einem akuten Krebs gestorben sei. Da war sie im 8. Monat beim fünften Kind. Sie hat das auf sich genommen und das Kind hat sie bekommen. Und dann kam die große Inflation. Und ihr Rechtsanwalt, auch ein sogenannter Christ, hat an ihr Geld, schnell als er sah, dass die Inflation kam, an ihr Geld, das in holländischen Gulden war, selber heimlich getauscht. Und er hat die Gulden genommen und hat ihr die Reichsmark gegeben. Und das Ergebnis war, mit 5 kleinen Kindern war sie mittellos da. Ein Mann tot. Sie hat diese 5 Kinder erzogen mit größten Mühen, aber mit größter Freude. Sie sind alle gläubig geworden. Ganz wunderbar. Nun, so ist sie durchs Leben gegangen, wie ich meine Frau genommen habe, oder sie mich genommen hat, nicht wahr, je nachdem, wie man es anguckt. Und ich habe diese alte Dame, sie wollte so gern die Schweizer Berge sehen. Dann haben wir sie eingeladen. Und sie war eine strahlende alte Frau. Nur hatte sie Zuckerdiabetes, sie war zuckerkrank und sie hatte auch einen Herzklappenfehler. Und wenn es kalt war oder was Schlimmes geschah, dann wurde sie ganz blau. Alle Venen hier wurden blau um das Gesicht. Und man wusste, hart, vorsichtig sein. Und da habe ich sie, diese alte Dame, mit mir in die Apotheke genommen, in Wohlhusen in der Schweiz. Und da war eine griesgrämige alte Apothekerin da, die nur nörgeln konnte den ganzen Tag und sagen, wie schlimm es war dort in der Stadt. Und ich nahm meine Großmutter, also Frau Großmutter, in diese Apotheke. Da guckt die Apothekerin zu meiner Großmutter und sagt, Sie kommen nach Diabetesmitteln, Zuckermitteln und Herzmitteln. Ich sehe, was Ihnen fehlt. Sie sind sehr krank. Aber Sie, wie können Sie in dem klinischen Zustand so froh sein? Sie haben kein Recht, so froh zu sein. Nun, die alte Dame war eine würdige alte Dame. Und sie sagt, ja, ich habe kein Recht, so froh zu sein. Aber wenn Sie wüssten, was ich weiß, dann würden Sie auch froh sein. Ja, was wissen Sie denn mehr als ich? Ich weiß, dass obwohl ich so bin und nutzlos bin in meinem Alter, Gott hat mich so hindurchgetragen mit meinen 5 Kindern. Ich habe gelernt, dass wenn man ihm das Leben gibt, dann gewinnen wir das Leben. Und ich habe das Leben gewonnen. Das ist mein Geheimnis. Ich habe das Leben gewonnen, weil ich ihm mein Leben gewonnen habe. Und sehen Sie, da haben Sie die gleiche Sublimation, von der ich sprach. Darf ich Ihnen sagen, dass wenn Sie sich selbst verwirklichen wollen, wer sein Leben bewahren will, der wird es todsicher so verlieren, wie Salomo es verloren hat. Ich hasse das Leben. Der arme Arthur Koestler mit all seiner Weisheit und Intelligenz. Ich habe ihm geschrieben.
Und er hat einige Bücher von mir gelesen. Und wir haben einen kleinen Briefwechsel gehabt.
Der arme Mann hasste das Leben.
Sind Menschen hier, die das Leben hassen? Passen Sie auf. Das kommt von Selbstverwirklichung dieser Art.
Aber wenn die Selbstverwirklichung Jesu ist, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, und der wird das Leben gewinnen. Und das ist das Wesen des Beginnens des Lebens. Wer bereit ist, das zu tun für Christus, zu sagen, Herr, hier bin ich, ich will dir nachfolgen, der gewinnt das Leben. Denn Jesus hat das Gleiche getan. Er hat sein Leben aufgegeben in der Herrlichkeit Gottes und ist runtergekommen zum Stall in Bethlehem und zum Sterben am Kreuz und hat sein Leben gewonnen. Tun Sie das. Das ist der Weg des Lebens. Ein bisschen anders, was man uns sagt in der Politik. Aber das ist der wahre Weg des Lebens. Vielen Dank für Ihre Geduld mit mir.